Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger grüße Sie herzlich. Die Klimapolitik steht ganz oben auf der Agenda der Großen Koalition. Bis Freitag nächster Woche soll es ja eine Einigung auf ein Maßnahmenpaket geben. Wie der Stand der Debatte ist, erfahren Sie. Auch die Proteste für eine Verkehrswende vor den Toren des Frankfurter Messegeländes waren heute wieder deutlich zu vernehmen. Zeitweise waren Zugänge zur Automobilausstellung blockiert. Wir berichten darüber. Die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien ist am Wochenende mit Drohnen angegriffen worden, was nicht nur zu einem Einbruch der Produktionsmenge geführt hat, sondern auch zur weiteren Verschärfung der Spannungen im Iran-Konflikt. Die Polizei in Hongkong ist erneut mit Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten vorgegangen. Auch darüber berichten wir. Und Edward Snowden lebt seit Jahren im russischen Exil. Wie er seine Zukunft sieht, hat er im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärt. Darüber hören Sie in dieser Sendung mehr von meinem Kollegen Stefan Koldehoff, der das Interview geführt hat. Zum Abschluss unsere Sportberichte und im Anschluss geht es im Hintergrund um die Binnenschifffahrt im Klimawandel, wenn die Elbe nur noch knietief ist. Das dann ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. Bei den Klimaverhandlungen hakt es doch noch ordentlich. Von einer Reihe von Problemen, die es noch zu bewältigen gilt, ist die Rede. Ende der Woche also will die Regierung aber ihre Entscheidungen präsentieren, wie künftig in Deutschland für besseren Klimaschutz gesorgt werden soll. Sabine Müller bringt uns auf den aktuellen Diskussionsstand, der auch zeigt, dass es, wie gesagt, noch einige Hürden zu überwinden gilt. Wird die GroKo also tatsächlich liefern können?
Die Klimaverhandlungen der Bundesregierung sind offenbar noch nicht so weit vorangekommen, wie in den Medien teilweise gemeldet wurde. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Koalitionskreisen erfuhr, gibt es bisher weder ein festes Finanzkonstrukt noch Teileinigungen. Mehrere Medien hatten unter anderem berichtet, die Regierung habe vor, für ein Klimapaket bis 2023 40 Milliarden Euro auszugeben. Das sei nur ein Wasserstand und damit Quatsch, heißt es dazu aus Koalitionskreisen. Es sei durchaus möglich, dass man am Ende bei einer Zahl in etwa dieser Größenordnung lande, aber vereinbart sei noch gar nichts. Zurückgewiesen wurden auch Berichte, wonach es beim Streit über die CO2-Bepreisung auf einen modifizierten Emissionshandel für den Gebäude- und Verkehrsbereich hinausläuft. Gegenüber der ARD wird die Gesprächsatmosphäre zwischen Union und SPD als extrem konstruktiv beschrieben. Deshalb gehe man auch davon aus, dass es bis Freitag ein überzeugendes Klimakonzept geben werde, bei dem, Zitat, die Mitbewerber Augen machen. Damit sind vor allem die Grünen gemeint. Offizielle Angaben aus der Regierung und den Koalitionsparteien zum Stand der Verhandlungen gibt es kaum. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel teilte nur mit, noch müssten eine ganze Reihe von Problemen diskutiert und gelöst werden. Klar sei, dass eine Gesamteinigung über das komplette Paket gebraucht werde.
Sabine Müller über die Debatte um die künftige Klimapolitik. Und da rückt gerade auch der Straßenverkehr immer mehr in den Mittelpunkt. Berlins Verkehrssenatorin Günther etwa bekräftigte gerade ihre Ziele noch einmal, mittelfristig alle Autos mit Verbrennungsmotor aus der Hauptstadt zu verbannen. Nur noch Elektroautos sollen dann in der Stadt fahren. Für eine andere Verkehrspolitik demonstrieren ja auch schon seit gestern zahlreiche Menschen vor den Toren der Messehallen in Frankfurt am Main. Dort läuft zurzeit die internationale Automobilausstellung. Wolfgang Hettfleisch hat sich dort umgesehen. Gestern waren Tausende zu Fuß oder per Rad zu einer großen Kundgebung gekommen. Heute waren es weitaus weniger, die sich aber dennoch auch Gehör verschaffen konnten.
Mehrere hundert Aktivisten haben fast den ganzen Tag über verschiedene Eingänge zur IAA, der Internationalen Automobilmesse in Frankfurt, blockiert. Vor dem Haupteingang saßen rund 200 Klimaschützer vom Bündnis Sand im Getriebe, mit weißen Maler-Overalls und Mundschutz. Dahinter fast genauso viele schwarz gekleidete Polizisten. Autonomie statt Autoindustrie. Zunächst gab es immer wieder Rangeleien mit Menschen, die die Messe besuchen wollten. Die Aktivisten wurden von verärgerten Besuchern beschimpft, bis die Polizei die beiden Seiten einfach getrennt hat.
Liebe Gäste der IAA, falls Sie der Veranstaltung teilnehmen möchten, bitte einmal zu meiner Rechten weitergehen am Zaun entlang. Eingang Leo und CMF, dort können Sie gerne auf die Veranstaltung. Danke.
So mussten viele Besucher Umwege und lange Warteschlangen an den offenen Eingängen in Kauf nehmen.
Ja, leider. Weil wir sind gar nicht reingekommen durch den Haupteingang. Ich fand es ein bisschen albern, sag ich mal, das so zuzumachen, und dann mussten wir um die halbe Halde rennen, nur um hier reinzukommen. Und ja gut, kann ein bisschen protestiert werden, ist okay, aber irgendwo ist dann auch mal gut.
Ich fand das sehr unangenehm. Hinter uns waren auch Familien mit Kind, und das Kind hat dann auch Angst bekommen und wollte dann eigentlich nur noch nach Hause.
Der Veranstalter der Messe, der Verband der deutschen Automobilindustrie, teilte mit, bei Kaiserwetter besuchen Zehntausende gut gelaunter Gäste die IAA. Und der scheidende VDA-Präsident Bernhard Mattes wird zitiert, dieser Sonntag ist eine Abstimmung mit den Füßen für das Automobil. Allerdings, die Proteste und Klimadiskussionen rund um die Messe haben dazu geführt, dass deutlich weniger Besucher gekommen sind als üblich. Von morgens 9 bis weit in den Nachmittag hinein waren ständig 2 bis 3 der wichtigsten Messeeingänge zu.
Wir sitzen hier zusammen und blockieren die Eingänge der IAA.
Ja, also die Leute sollen merken, es gibt einen Widerstand sowohl gegen die Verkäufer, also die Firmen, die Wirtschaft, als auch gegen die Käufer. Also die Käufer sind ja auch ein Teil des Problems.
Tina Velo, die Sprecherin des Bündnisses Sand im Getriebe, bezeichnete die Aktion als vollen Erfolg. Durch die Blockaden habe man bei Besuchern, Herstellern und der Öffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Ziel ist es vor allem, Druck auf die Autoindustrie auszuüben. Die sei einer der größten Klimaverschmutzer mit ihren großen SUV- und Verbrennungsmotoren.
Da sitzen die großen kriminellen Bosse, die uns jetzt mit ihrem Elektromobilität Scheinlösungen verkaufen wollen. Und da müssen wir starten.
Teilweise war die Atmosphäre vor den blockierten Eingängen angespannt. Die Polizei ständig einsatzbereit. Insgesamt sei es aber weitgehend friedlich und gewaltfrei geblieben, sagt Polizeisprecher Alexander Kiesling. 2 Beamte seien leicht verletzt worden. Allerdings so leicht, dass sie weiterarbeiten konnten.
Ja, unsere Bilanz fällt positiv aus. Wir sind zufrieden. Wir haben das hinbekommen, was wir auch vorhatten. Zum einen die Messebesucher auf die Messe zu bringen, auf der anderen Seite aber auch Versammlungen zuzulassen und auch Blockaden bis zum gewissen Grade zu dulden und das zu begleiten. Ja, wir sind natürlich froh, dass der Einsatz so abgelaufen ist, dass es keine größeren Unruhen gab und dass auch keine Kollegen groß verletzt wurden und dass es gewaltfrei und friedlich war.
Jetzt ist bei der IAA auf allen Seiten erst einmal Durchatmen angesagt. Für die nächsten Tage sind im Moment keine weiteren Proteste angekündigt.
Proteste, über die Lars Hoffmann von der IAA berichtet hat. Gerade erst gab es für das Rettungsschiff Ocean Viking grünes Licht. Die 82 Flüchtlinge an Bord durften im Hafen der Insel Lampedusa von Bord. Immer wieder mussten ja in den zurückliegenden Monaten Rettungsschiffe mit Migranten auf dem Mittelmeer ausharren, bis EU-Staaten dann sich auf eine Verteilung der Menschen verständigt hatten. Bundesinnenminister Seehofer hat nun ein Angebot unterbreitet. Deutschland würde 25% der Geretteten, die vor Italien auftauchen, aufnehmen. Aber ziehen da andere EU-Länder mit? Hören wir einen Beitrag von Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Bei Hilfsorganisationen kommt der Vorschlag jedenfalls schon mal an.
Es kommt nicht gerade oft vor, dass die Hilfsorganisation Pro Asyl den Bundesinnenminister lobt. Diesmal aber kommt Zustimmung. CSU-Politiker Horst Seehofer hatte in der Süddeutschen Zeitung zuvor erklärt, Deutschland werde jeden 4. Flüchtling einreisen lassen. Dabei geht es um jene Menschen, die in Seenot geraten und in Italien gestrandet sind. Sie aufzunehmen, wird unsere Migrationspolitik nicht überfordern, so Seehofer wörtlich. Und sein Staatssekretär Stefan Meyer ergänzt:
Wir werden auch weiterhin dem Gebot der Humanität Rechnung tragen, dass schiffsbrüchige Personen nicht im Mittelmeer ertrinken. Die Zahl derer, die wir in den letzten 12 Monaten aufgenommen haben, ist vollkommen verkraftbar. Es waren 561 Personen.
So Meyer in den ARD-Tagesthemen. Zufrieden zeigt sich im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion.
Da war ja immer die große Problematik, dass ich immer darauf berufen wurde, wenn die anderen nicht mitmachen, dann machen wir auch nichts. Und deshalb finden wir es sehr gut, dass Seehofer nun den Schritt nach vorne macht und versucht, wieder zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen.
Gemeinsam, das heißt vor allem zusammen mit Italien. Nach dem Regierungswechsel in Rom gibt es eine deutliche Abkehr vom Kurs des bisherigen Innenministers Matteo Salvini. Anstatt den Flüchtlingen die Zufahrt in die italienischen Häfen zu verwehren, haben die Behörden dem Rettungsschiff Ocean Viking nach tagelangem Warten jetzt erlaubt, im Hafen von Lampedusa anzulegen. Die 82 Migranten an Bord sollen nun auf 5 europäische Länder verteilt werden. Grünen-Politikerin Luise Amtsberg kennt die Not vieler Flüchtlinge.
Viele Menschen, und das kann man selbst erfahren, wenn man mit den Menschen redet, die aus Seenot gerettet werden, ich habe das mehrfach getan, berichten, dass es für sie die einzige Option ist, aus dieser Hölle zu entfliehen und das Mittelmeer sozusagen auch mit dem Wissen, dass man da ums Leben kommen kann, die einzige Option ist, die sie sehen. Das heißt, viele Menschen sagen, wir versuchen diesen Weg, denn hier in Libyen können wir nicht bleiben, hier werden wir sterben, so oder so.
Die Geretteten an Bord der Ocean Viking sollen nun auf 5 europäische Länder verteilt werden. Deutschland und Frankreich wollen jeweils die Hälfte der Menschen aufnehmen und auch Italien, Portugal und Luxemburg haben sich bereit erklärt. In Osteuropa bleiben die Widerstände hingegen groß, wie der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Interview der Woche im Deutschlandfunk erklärt.
Ja, ich habe da alles versucht. Er hatte die Visegrad-4-Staaten öfters bei mir. Ich habe allen vorgeschlagen, dass sie mindestens unbegleitete Kinder auf ihrem Territorium aufnehmen möchten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er sie in Polen zu Massendemonstrationen käme, wenn Polen 100 oder 200 unbegleitete Kinder aufnimmt.
Doch auch in Deutschland bleibt die Migration ein Reizwort. Dass die Bundesregierung künftig jeden 4. aus der Seenot geretteten Flüchtling aus Italien aufnehmen will, hält die Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, für falsch.
Deshalb ist zunächst zu klären, dass wir Frontex zu einer echten Grenzschutzbehörde ausbauen und möglichst in Nordafrika Asylzentren einrichten, wo unter fairen rechtsstaatlichen Bedingungen geprüft wird, wer hat ein Recht auf Einreise nach Europa und wer nicht.
Beatrix von Storch, AfD-Fraktionsvize im Bundestag, findet:
Der Bundesinnenminister überholt die Grünen jetzt links. Er hat sein Scheitern im Amt damit final dokumentiert.
Ein anderes Argument der Kritiker lautet, die Aufnahme weiterer Flüchtlinge sei ein Anreiz für das Geschäft der Schlepperbanden. Grünen-Politikerin Luise Amtsberg hält dieses Argument für zu kurz gegriffen.
Wir haben eine organisierte Kriminalität auf libyscher Seite, aber das Problem liegt nicht bei den Schleppern, sondern schon viel weiter vorher. Die Menschen, die in Libyen anlanden, werden ausgebeutet, werden in Lagern inhaftiert, vergewaltigt, versklavt.
Kommenden Mittwoch empfängt Horst Seehofer seine italienische Amtskollegin in Berlin und Mitte September beraten die EU-Innenminister auf Malta weiter über die Seenotrettung.
Die Debatte um Flüchtlingsverteilung, Barbara Schmidt-Matern war das. Eine der wichtigsten Ölraffinerien der Welt wurde an diesem Wochenende angegriffen, die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens. Die Folge ist nicht nur ein drastischer Produktionsausfall durch die folgenden Brände. Experten befürchten einen Anstieg des Ölpreises. Auch politisch spielt die Sache eine gewichtige Rolle, denn obwohl sich die Houthi-Rebellen im benachbarten Jemen zu den Angriffen bekannt haben, machen die USA den Iran dafür verantwortlich. Teheran bestreitet jegliche Beteiligung. Antje Passenheim mit den Reaktionen aus Washington auf diesen Angriff. Der US-amerikanische Außenminister zeigte eine klare Haltung.
Pompeo schrieb auf Twitter, der Iran habe einen beispiellosen Angriff auf die Weltenergieversorgung verübt. Es gebe keinen Beweis dafür, dass die Angriffe auf die Ölraffinerie vom Jemen kamen. Dort hatten sich vorher jedoch schon die Houthi-Rebellen zu den Drohnenangriffen bekannt. Sie werden von Teheran unterstützt. Der amerikanische Außenminister forderte alle Nationen dazu auf, die iranischen Angriffe öffentlich und eindeutig zu verurteilen. Pompeo erklärte, die USA würden sicherstellen, dass der Iran für seine Aggression zur Rechenschaft gezogen werde. Nach Informationen aus dem Weißen Haus hat Präsident Trump dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman schon telefonisch seine Unterstützung angeboten für Saudi-Arabiens Selbstverteidigung. Bei den Vereinten Nationen haben die Angriffe auf die Öleinrichtungen Besorgnis ausgelöst. Der Sondergesandte für den Jemen, Ansar Allah, erklärte, die jüngste militärische Zuspitzung sei extrem beunruhigend. Er bat alle Parteien um Besonnenheit. Der Sondergesandte appellierte an alle Seiten, derartige Angriffe künftig zu unterlassen, da sie eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der ganzen Region darstellen. In den Jemen-Konflikt sind viele Nationen verwickelt. Saudi-Arabien bekämpft die vom Iran gestärkten Houthi-Rebellen und wird dabei von den USA unterstützt. In den vergangenen Monaten hatten die Houthis bereits mehrere Angriffe mit Drohnen auf Ölpipelines und Flughäfen in Saudi-Arabien gestartet.
Antje Passenheim mit Reaktionen auf den Drohnenangriff in Saudi-Arabien. Es hat wieder Auseinandersetzungen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gegeben. Demonstranten haben Steine und Molotow-Cocktails auf das Regierungsgebäude geworfen. Einsatzkräfte reagierten darauf mit Tränengas und Wasserwerfern. Die Menschen wehren sich seit Monaten gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Führung. Axel Dorloff verfolgt das Geschehen.
Beim Protestmarsch in Hongkong ist es wieder zu Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einige Protestierende haben Brandsätze und Molotow-Cocktails geschmissen. Die Polizei hat Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt. Zuvor waren zehntausende Menschen zunächst friedlich durch die Straßen von Hongkong Island gezogen. 5 Forderungen und nicht eine weniger. Das war eine der zentralen Botschaften. Weil die Demonstration von der Polizei nicht genehmigt wurde, hat man den Protestmarsch als gemeinsames Shoppen und Spazieren tituliert. Die junge Hongkongerin Man Hei hat das offizielle Verbot nicht abgehalten. Was illegal ist, definiert ja jetzt die Polizei und nicht das Gesetz. Selbst wenn alles friedlich ist, verbieten sie es. Für mich gibt es kein legal und illegal derzeit, weil sie sowieso verhindern wollen, dass wir auf die Straße gehen. Immer wieder die neue Protesthymne Glory to Hong Kong. Es war der erste große Protestmarsch, seit Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz vollständig zurückgezogen hat. Zu spät und zu wenig, so die 20-jährige Kindergartenerzieherin Ho. Carrie Lam hat zu lange gebraucht, um auf die Bevölkerung in Hongkong zu antworten. Deshalb sind wir hier.
That's why we come out.
Von den 5 Forderungen der Demonstranten ist erst eine erfüllt, die anderen 4 bleiben. Eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen, die Proteste sollen nicht mehr als Aufstand bezeichnet werden und ein allgemeines Wahlrecht und freie Wahlen. Aber nicht alle Bewohner gehen im Rahmen der prodemokratischen Proteste auf die Straße. Diese Frau unterstützt die Hongkonger Regierung und fordert keine Gewalt mehr.
We want to support the government. We want to have a positive voice for Hong Kong and we love peace and no violence.
Aber die Lage in Hongkong ist einmal mehr eskaliert. Auch in mehreren U-Bahn-Stationen kam es zu Randale. U-Bahn-Linien sind vorübergehend ausgesetzt worden. Einige Geschäfte in Hongkong Island blieben heute wegen des Protestmarsches gleich ganz geschlossen.
Über die Proteste in Hongkong berichtete Axel Dorloff. Bis zum Mittag war die Wahlbeteiligung mit 16% noch recht niedrig, aber noch haben die Wahllokale in Tunesien geöffnet. Die rund 7 Millionen Stimmberechtigten sind aufgefordert, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Jens Borchers liefert uns dazu Informationen. Der Frust angesichts der anhaltend schlechten Wirtschaftssituation, der ist recht groß. Ebenso das Bewerberfeld. Entsprechend offen ist das Rennen.
Es gibt keinen klaren Favoriten im Feld der 26 Bewerber. Tunesiens Wähler können das neue Staatsoberhaupt aus seinem sehr breiten politischen Spektrum bestimmen. Die islamdemokratische Nahda-Partei hat mit Abdel Fattah Mourou erstmals einen Kandidaten aufgestellt. Der amtierende Premierminister Youssef Chahed kandidiert ebenfalls für das Amt des Präsidenten. Und der umstrittene Medienunternehmer Nabil Karoui ebenfalls. Er wurde vor 3 Wochen allerdings verhaftet. Gegen ihn wird seit 3 Jahren wegen Verdacht auf Geldwäsche und Steuerbetrug ermittelt. Karoui blieb dennoch Kandidat und inszenierte sich als Opfer einer politischen Intrige. Tunesien hat seit der erfolgreichen Revolution gegen den Autokraten Ben Ali vor 8 Jahren immer noch große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vor allem viele junge Menschen finden keine Arbeit. Von den mehr als 7 Millionen registrierten Wählern heute sind mehr als 63% jünger als 35 Jahre. Es wird damit gerechnet, dass kein Kandidat in diesem ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Dann müsste eine Stichwahl entscheiden.
Jens Borchers. Der britische Regierungschef Boris Johnson zeigt sich trotz des ganzen Brexit-Chaoses ziemlich gelassen und er sieht sein Land gar als Superhelden Hulk, der trotz aller Widrigkeiten am Ende siegreich aus dem Kampf hervorgehen wird. Er sei sehr zuversichtlich, ein neues Abkommen zum EU-Austritt Großbritanniens beim EU-Gipfel Mitte Oktober zu bekommen, verkündete er heute. Aber das Tauziehen darum zieht tiefe Gräben, auch in London. Davon profitieren gerade die proeuropäischen Liberaldemokraten, die seit gestern im südenglischen Bournemouth tagen. Sie bekommen im Zuge der Brexit-Auseinandersetzungen Zulauf und haben zuletzt ja auch bei der Europawahl recht gut abgeschnitten. Imke Köhler ist beim Parteitag. Da gab es heute eine überraschende Ankündigung.
Bisher standen die Liberaldemokraten vor allem für eine Forderung. Sie wollten ein zweites Referendum durchsetzen, um die Bevölkerung noch einmal über den Brexit abstimmen zu lassen. Jetzt setzen die Lib Dems dagegen ganz auf Neuwahlen. Die sind zwar noch gar nicht beschlossen, kommen aber wahrscheinlich bald. Im Wahlkampf wollen die Liberaldemokraten dann mit dem Versprechen für sich werben, dass sie bei einem Wahlsieg Artikel 50 widerrufen werden, was bedeuten würde, den Brexit komplett abzusagen. Die Parteiführung hat für diese neue Linie auf dem Parteitag Rücken Rückendeckung bekommen. Allerdings ist es sehr ambitioniert, von den Liberaldemokraten mit einem Wahlsieg zu rechnen. Denn derzeit stellt die Partei 18 Abgeordnete von 650. Ob die Partei gegebenenfalls eine Koalition eingehen würde, um an die Macht zu kommen, ist nicht klar. Die Vorbehalte nach der letzten Regierungsbeteiligung unter Premier David Cameron sind groß. Danach war die Partei bei den Wahlen 2015 fast untergegangen. Zudem hat Parteichefin Jo Swinson schon rote Linien gezogen. Ausgeschlossen hat sie bereits eine Koalition mit Boris Johnson und mit Labour-Chef Jeremy Corbyn.
Imke Köhler berichtete. Ja, er ist sicher einer der bekanntesten Whistleblower. Edward Snowden, der weitgehende Fähigkeiten und Befugnisse der NSA zur Massenüberwachung ja veröffentlicht hat. Er warnt weiterhin vor der Verbindung von autoritären Regimen und Überwachung. Nun erscheint kommenden Dienstag seine Biografie in 20 Ländern übrigens. Der Deutschlandfunk hat als einziger deutschsprachiger Hörfunksender mit der Sendung Ad Medias Res den Zuschlag für ein Interview mit ihm bekommen. Und Stefan Koldorf, Sie haben mit dem Kollegen Stefan Fries das Interview geführt. Wie lief das ab? Wie und wo haben Sie ihn getroffen?
Wir haben ihn leider überhaupt nicht treffen können. Das hätten wir gerne getan. Es war nur über Leitung möglich, weil er nach wie vor großen Wert auf seine Sicherheit legt. Er hat uns dann aber im Interview verraten, dass er ganz normal in seiner Wohnung, in seiner Dreizimmerwohnung in Moskau, die er dort gemietet hat, also auch selbst bezahlt, sitzt. Und dann geht das über einen Chatroom-Service, in den man sich anonym einwählen kann und trifft. Allerdings auch nicht beim ersten Versuch geklappt, denn als wir ein paar Minuten gesprochen hatten, merkten wir, dass dann noch irgendjemand offenbar sich aufgeschaltet hat. Es gab ein kleines Symbol in der Ecke, Mikrofon ausgeschaltet, Kamera ausgeschaltet, sodass Herr Snowden dann gerne wollte, dass wir uns nochmal neu in einem anderen Chatroom treffen. Also offenbar hat irgendjemand nach wie vor Augen auf ihn.
Und er lebt ja seit 6 Jahren im russischen Exil. Stellt sich auch die Frage, wie nahe er noch am Überwachungsgeschehen dran ist. Welchen Eindruck hatten Sie?
Na, er hat uns nicht verraten, zu wem er noch Kontakt hat oder ob er überhaupt noch Kontakt hat zu seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Man darf ja nicht vergessen, dieses Überwachungssystem, das er später offenbart hat, das hat er ganz maßgeblich mit aufgebaut. Er hat ja für Firmen gearbeitet, die für die NSA diese Massenüberwachung überhaupt eingerichtet und durchgeführt haben. Er sagt allerdings schon, dass er noch gut informiert ist und er sagt, dass sich einiges geändert hat, seit er 2013 über Hongkong ja die USA verlassen hat. Einerseits zum Guten. Die Regierung Obama hat wohl schon noch versucht, einige Selbstverständlichkeiten, die die Geheimdienste für sich in Anspruch genommen haben, wieder zurückzudrehen. Aber auch zum Schlechten. Und das liegt komischerweise daran, dass immer mehr Menschen ihre Kommunikation verschlüsseln. Also nicht mehr einfach blauäugig E-Mails schicken, sondern mit Verschlüsselungssystemen arbeiten. Das macht es für die Geheimdienste schwieriger. Und deswegen ist deren Ziel, nicht mehr irgendwo in der Mitte dazwischen zu gehen, weil das, was da verschlüsselt passiert, für sie gar nicht mehr lesbar ist, sondern schon auf ihr und mein Smartphone zugreifen zu können über irgendwelche komischen E-Mails oder SMS, auf die wir dann antworten sollen, um sozusagen schon vor der Verschlüsselung zu wissen, wie wir das eigentlich überhaupt machen.
Das sind spannende Entwicklungen, die Sie da schildern. Snowden würde weiterhin ja gerne in einem anderen europäischen Land Asyl bekommen. Im Frühjahr 2020 läuft seine Aufenthaltsgenehmigung in Russland ab. Wie sieht er da seine Zukunft?
Wir haben ihn genau danach gefragt und die Antwort, die da von ihm gekommen ist, die klang zunächst mal ein bisschen traurig.
Well, this is one of the nice things about more or less lighting a match and setting your life on fire.
Also im Grunde genommen sagt er, das ist ein bisschen die Konsequenz, die schöne wie auch traurige, wenn man ein Zündholz anzündet und damit ein Feuer in Gang setzt. Man muss sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, was morgen ist. Es liegt nicht mehr in seiner Hand. Er weiß nicht, was kommen wird. Wahrscheinlich, so Snowden, und das gesamte Interview kann man bei uns auf der Website im O-Ton auch nochmal hören, wahrscheinlich sei er weiterhin festgesetzt in Russland. Er hat ja Asylanträge in vielen europäischen Ländern gestellt. Er tue das auch jetzt wieder. Er wolle gerne in Europa bleiben. Er macht also schon ziemlich klar, dass für ihn Russland gar nicht unbedingt das Optimum ist. Äußert sich auch sehr frei zur Menschenrechtslage dort. Sagt aber auf der anderen Seite auch, wenn man heute, und auch darauf haben wir ihn ansprechen können, weil das ja heute schon in der Welt war, die Reaktionen beispielsweise von CDU-Politikern in Deutschland hört, die sagen, naja, kann doch in die USA gehen, ist doch ein Rechtsstaat, da gibt es doch ein rechtsstaatliches Verfahren. Die kennen meine Situation nicht. Die wissen nicht, dass ich nach einem Antispionagegesetz von 1918 angeklagt werde. Das bedeutet, dass ich schon, wenn ich die Gründe dafür offenlege, warum ich überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin, geschweige denn, was ich herausgefunden habe. Also wenn ich darüber spreche, dann bin ich schon schuldig. Dann muss ich schon gar nicht mehr weiterreden. Es gibt keine offene Jury, es gibt keine Öffentlichkeit, die so ein Verfahren Verfahren verfolgen könnte. Also das Mindeste, was man mir angeboten hatte, denn auch das haben wir wissen wollen, was wäre denn für ihn ein Grund, in die USA zu gehen, sich einem Verfahren zu stellen? Er hat gesagt, alles, was man meinem Team dort angeboten hat, ist, dass ich nicht gefoltert würde. Und das ist ein bisschen wenig.
Stefan Koldorf, Sie haben es schon gesagt, auf der Website kann man es nachlesen und finden. Wo noch? Wo werden wir noch was hören?
Wir werden sicherlich morgen in den Informationen am Morgen noch berichten. Medias Res wird morgen Nachmittag nochmal die Journalismusaspekte, über die wir gesprochen haben. Also wir werden es breit streuen.
Danke Ihnen erstmal für diese Information, Stefan Koldorf. Und damit sind wir auch beim Sport. Matthias Friebe ist im Studio.
Und mit der Fußball-Bundesliga geht's weiter. Nach 4 Spielen in der Tabelle vor dem FC Bayern München stehen, das passiert dem SC Freiburg nicht allzu häufig. Nach dem 3:0 heute im Derby in Hoffenheim ist das aber Realität. Stefan Kerstold.
Das frühe 1:0 bereits nach 11 Minuten. Christian Günther nach Vorarbeit von Dominik Heinz. Dann nach gut einer halben Stunde erhöhte Yannick Haberer mit einem Schuss aus 16 Meter zentrale Position auf 2:0. Das war dann auch der Pausenstand. Danach gab es zwar die ein oder andere Möglichkeit für die Hoffenheimer zum Anschluss, aber den nächsten Treffer, den machte wieder der SC Freiburg. Und es war der schönste des Nachmittags. Nils Petersen, Volleyabnahme nach Flankenball von Christian Günther aus relativ spitzem Winkel, aus rechter Position traf er an Oliver Baumann vorbei zum 3:0 Endstand.
Das rheinische Derby gestern zwischen Köln und Mönchengladbach wirkt heute noch nach, allerdings wie schon so häufig nicht mit sportlichen Schlagzeilen. Es gibt Neues von den Ermittlungen nach dem Böllerwurf mit einigen Verletzten. Jochen Hilgers.
Der Mann ist inzwischen nicht mehr in Polizeigewahrsam. Der zuständige Staatsanwalt sieht keine Fluchtgefahr. Ermittelt wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Ein Ordner hatte den Mann nach dem Böllerwurf identifiziert. Polizisten nahmen ihn daraufhin noch im Zuschauerblock fest. Videoaufnahmen bestätigen laut den Ermittlern dann den Ablauf. Nach WDR-Informationen war der mutmaßliche Täter alkoholisiert. Vor den Haftrichter muss ein anderer Verdächtiger. Der 25-Jährige soll mit seinem PKW mit Vollgas auf Polizisten zugerast sein, nachdem diese 40 mutmaßliche Kölner Gewalttäter festgesetzt hatten. Die Beamten retteten sich mit einem Sprung zur Seite.
Aktuell spielen noch der SC Paderborn und der FC Schalke 04. Im letzten Spiel dieses vierten Spieltags steht es in der 36. Minute 1:1 unentschieden. In der zweiten Liga trennten sich heute Darmstadt und Nürnberg 3:3, Aue schlug Osnabrück 1:0 und Bochum beim Debüt des neuen Trainers Thomas Reis heute 2:2 gegen Dresden. Neuer Trainer ist auch das Stichwort, denn den braucht ab heute auch Holstein Kiel nach der Trennung von André Schubert. Ina Kast.
Damit findet Schuberts Zeit in Kiel ein schnelles Ende. Erst Anfang Juli war er als Nachfolger von Tim Walter zum Zweitligisten gekommen. Unter Schubert hat Kiel in den bisherigen 6 Ligaspielen nur einen Sieg geholt. Die deutliche 0:3 Niederlage in Heidenheim hat für die Entscheider in Kiel das Fass zum Überlaufen gebracht. Von Kiels sportlichem Leiter Fabian Wohlgemuth heißt es, nach dem großen personellen Umbruch im Sommer sei man sich zwar bewusst gewesen, dass es nicht leicht werden würde, eine Einheit auf und neben dem Platz zu formen. Nach einer gemeinsamen Analyse der sportlichen Situation sei das Präsidium aber nicht mehr davon überzeugt, mit Schubert die gesteckten Ziele erreichen zu können. Wer Schuberts Nachfolger wird, steht noch nicht fest.
Die deutsche Basketballnationalmannschaft ist als 18. längst wieder zu Hause von der WM in China. Heute beim Finale kürten sich die Spanier zum neuen Weltmeister. Armin Lehmann berichtet.
Die Spanier dominierten von Beginn an dieses Finale. Von der ersten bis zur letzten Minute lagen sie in Führung. Argentinien konnte nicht an die starken Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Und so holten sich die Iberer zum zweiten Mal nach 2006 den Weltmeistertitel. Spielmacher Ricky Rubio war mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer des neuen Weltmeisters. Der 39-jährige Argentinier Luis Scola, der sein Team mit überragenden Leistungen ins Finale geführt hatte, blieb heute weit unter seinen Möglichkeiten. Am Ende resignierten die Südamerikaner und Spanien gewann deutlich mit 95:75.
Wir kommen in die Handball-Bundesliga. Heute hat Hannover Burgdorf einen neuen Startrekord aufgestellt. Das 30:24 gegen den Bergischen HC ist der 5. Sieg im 5. Spiel. Einen Schritt aus dem Mittelfeld gemacht haben die Füchse Berlin. Jens-Christian Gussmann berichtet über das 36:27 gegen Stuttgart.
Endlich sind die Füchse einmal konzentriert und engagiert aufgetreten, hatten von Anfang an die richtige Körpersprache und dann gewinnt man auch gegen den TVB Stuttgart deutlich. 36:27 hieß es am Ende. Von Anfang an die Füchse vor allen Dingen im Angriff, auf dem Gaspedal, voll konzentriert. Dann nutzen sie fast immer ihre Möglichkeiten, nicht ganz so gut ihre Leistung in der Abwehr. Da hat man ein paar schwache Momente gehabt. Dadurch sind es vielleicht ein paar Gegentore zu viel geworden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, die Füchse feiern einen ungefährdeten Pflichtsieg gegen den TVB Stuttgart.
Nicht ganz so selten wie Edward Snowden, aber auch der oberste Sportfunktionär der Welt, Thomas Bach, als IOC-Präsident gibt selten lange Interviews. Dem Deutschlandfunk hat er in dieser Woche eins gegeben und darin sagt er unter anderem:
Die Verantwortung des IOC bezieht sich auf die Olympischen Spiele. Wir sind keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen kann, dass ein souveränes Land Gesetze verabschiedet, bestimmte Standards einhält. Das ist die Aufgabe der Politik.
Mehr zum Gespräch mit Thomas Bach gibt's online auf deutschlandfunk.de/sport. Gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag und natürlich in voller Länge im Sportgespräch.
Danke, Matthias Friebe. Das war's von uns. Ich bin Petra Einsminger. Danke Ihnen fürs Zuhören.